Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Sharkbite in dieser Woche vor dem letzten DEL-Hauptrundenwochenende. Es geht Schlag auf Schlag, wir haben es gesagt, vorgestern haben wir noch den Podcast zum Thema Sunit-Wigger aufgenommen und heute geht es schon weiter. Und heute ist dann auch wieder der Markus dabei. Hallo Markus.
Hey Tube, da bin ich wieder.
Und wir haben auch eigentlich nur zwei Themen. Und zwar zum einen das U20-Finale, was ja dieses Wochenende zwei Spiele in Köln zwischen Junghain und Eisbären Juniors hatte. Und dann schauen wir uns vor dem letzten Wochenende mal die Tabellensituation rund um die Haie an. Das heißt, die Plätze 10 bis 14, denn um die geht es noch. Alles, was weiter vorne ist, ist für kein Team aus diesem Kreis zu erreichen. Also selbst die DEG, die momentan 9. ist, kann nicht mehr von den Haien, aktuell 10. überholt werden am Ende. Ja, Markus, aber wir fangen damit an, was wir am Wochenende zumindest einen Tag beide gleichzeitig gemacht haben. Und zwar in derselben Halle sitzend das Junghaie-Finale gucken.
Schönes Spiel am Samstag gesehen.
Es war Spiel 2 der Best-of-3-Serie. Das erste Spiel die Woche davor, das hatten wir letzte Woche schon mal gesagt, ging an die Eisbären Juniors zu Hause mit 4-3 nach Overtime. Und ja, dann kam es eben am Samstag zur zweiten Partie in der Köln Arena 2. Ausverkauftes Haus, war weit, weit vorher schon ausverkauft. Also ich glaube, anderthalb Wochen vorher schon. Da war Partie 1 noch gar nicht gespielt, da gab es schon keine Tickets mehr. Und du hast es gesagt, es war ein schönes Spiel. Du hast es so gesehen, ich durfte es kommentieren. Und ich sag vorweg das Ergebnis. Es gab natürlich Spiel 3, weil sonst würde man nicht über zwei Spiele am Wochenende reden. Die Junghaie haben mit 5-3 gewonnen. Und dann führ doch jetzt mal dein schönes Spiel ein bisschen aus.
Ich führ das schöne Spiel aus, ja. Was kann man großartig zum Spiel sagen? Es war ein aus meiner Sicht sehr temporeiches Spiel, auch geprägt von einigen Fehlern in den neutralen Zonen, was ein schnelles Umschaltspiel und viel Platz auch in der Offensivzone ermöglichte, was die Haie relativ schnell im Spiel auch genutzt haben. Das 1-0 war, glaube ich, das Tor bei 5-5 und darauf folgte kurz Zeit später das 2-0 im Powerplay. Kann aber auch andersrum gewesen sein.
Nee, ist richtig, genau so
rum, ja. Ist richtig rum, genau. Was mir aufgefallen ist im ersten Drittel, der Berliner Torwart wirkte auf mich, ich will nicht übrigens sagen unsicher, aber er hat halt viele Rebounds zugelassen und da konnten die Haie ein ums andere Mal wirklich gut sich in Szene setzen und auch das 1-0 resultierte, glaube ich, dann daraus und ja. Im weiteren Verlauf hat es halt auch immer für Gefahr gesorgt. Ja, so viel eigentlich zum ersten Drittel und im zweiten Drittel ging es eigentlich nahtlos so weiter. Also man kann eigentlich sagen, die ersten 30 Minuten oder die Hälfte des Spiels haben die Haie das Spiel definitiv überlegen geführt. Berlin hatte zwar die eine oder andere Chance, aber man hatte jetzt nicht unbedingt zwingend den Eindruck, dass Niklas Lundemann da ernsthaft in Gefahr gebracht werden konnte. Und völlig verdient, meiner Meinung nach, ist dann auch relativ schnell im zweiten Drittel dann das 3-0 gefallen.
Genau, kurz vor Hälfte des Spiels war der zweite Treffer von Leonard Korus an diesem Tag. Der erste von ihm war der in Überzahl im ersten Drittel. Und dann, du hast es gesagt, dann war die Hälfte der Partie und dann kam so ein kleiner Knackpunkt. Es gab zuerst ein 4-4, was relativ ruhig über die Runden ging. Und danach gab es eine weitere Strafe gegen Berlin. Und die haben das Unterzahlspiel überstanden und 7 Sekunden später dann den Anschlusstreffer gemacht. Und waren damit dann voll in der Partie.
Ja, das hat sich wirklich angedeutet. Und es war, glaube ich, auch aus Sicht von Niklas Luna, was in dem Moment echt ein unglückliches Tor, was er, glaube ich, gerne zurückgehabt hätte, weil der ging ja von der Seite wunderschön Five-Pole ins Tor. Und aber da deutete sich aus meiner Sicht so ein bisschen schon an, die Haie wurden, oder die Junghaie wurden halt im Laufe des Spiels immer nachlässiger in der eigenen Zone. Man stand relativ weit weg vom Gegenspieler, hat die Berliner relativ viel spielen lassen und das wurde dann auch ganz ehrlich verdient bestraft in dem Moment.
Ja, da kam das 3-1 und danach spielte dann erstmal nur noch Berlin im zweiten Drittel. Und man kann dann von Glück sagen, dass die Haie das Unterzahlspiel gegen Ende des zweiten Drittels überstanden haben. Es gab noch eine Beinstellenstrafe gegen Justin Büsing bei 36:25 auf der Uhr. Und da ist man dann mit relativ viel Glück teilweise auch, aber eben ohne den Gegentreffer durchgekommen und ging in die Drittelpause. Und ich weiß noch, dass ich zu Beginn des dritten Drittels im Stream gesagt habe, es ist wichtig, was hier jetzt am Anfang passiert. Je länger die Partie dauert, desto besser ist das natürlich von der Zeit her für die Haie. Aber wenn Berlin früh trifft, dann wird es richtig eng. Und was passierte nach einer guten Minute gespielt? Michael Bartoli, den man ja auch schon mal im Profikader der Haie gesehen hat, letztes Jahr und dieses Jahr mit dem 4:1. Und gefühlt war das Ding an der Stelle gegessen.
Ja, definitiv. Also ich habe, glaube ich, auch noch in der Pause gesagt, wenn die Haie jetzt ein frühes Tor machen, ist das Spiel gegessen. Wenn die Berliner jetzt ein frühes Tor machen, dann denke ich mal, kippt das Ganze sogar noch. Und was Michael Bartoli dann da ausgepackt hat in der 41. Minute, das war schon aller Ehren wert. Also ist von rechts um den Verteidiger rum vors Tor gezogen, hat die Scheibe dann aus sehr spitzem Winkel in die lange Ecke in den Winkel gelegt. Also das war schon wirklich ein Highlight-Tor. Und zum Glück kann man sagen, glaube ich, gibt es keinen Videobeweis, denn wir wissen ja alle, was die letzten Wochen so in der DEL passiert ist. Auch mit dem Haie-Spiel in Augsburg, darauf nochmal rückblickend. Wer weiß, ob die Schiedsrichter das Tor gegeben hätten.
Also du warst hier nicht ganz sicher, ob er drin war, ja?
Doch, ich war mir hundertprozentig sicher. Also von meiner Position aus konnte definitiv sagen, das Ding war drin.
Dass es dann allerdings doch nochmal spannend wurde, lag daran, dass die Haie ein, zwei Strafen zu viel genommen haben. Die meisten glichen sich zwar mit Strafen der Berliner auf, also es waren fast alles nur übertriebene Härtestrafen, wo jeweils einer oder zwei runtergingen. Aber eine Strafe gab es noch, ein Beinstellen gegen Peter Birfeld und dann in der Berliner Überzahl gute fünf Minuten vor dem Ende das 4:2 durch Juman Grimm. Das war ein Spielzug, den kennt man aus der DEL halt. Der Querpass durch den Slot auf den Mann am Halfboard und dann kam der One-Timer und das haben die Berliner 2-3 Mal probiert in diesem Überzahlspiel und irgendwann hat es dann auch geklappt. Juma Grimm, der Torschütze, muss man noch dazu sagen, war erst zum dritten Drittel wiedergekommen, hatte im zweiten Drittel eine Scheibe aus Versehen ins Gesicht bekommen und hatte sich dann lange behandeln lassen. Sah also auch erstmal so aus, als würde er vielleicht gar nicht wiederkommen.
Ja, das sah echt nicht gut aus in dem Moment.
Ja, aber wie gesagt, dann das Tor gemacht zum 4:2. Die Berliner am Ende alles riskiert, Torwart rausgenommen, 5:2 kassiert, Torwart wieder rein, 5:3 gemacht. Allerdings das dann eben schon 26 Sekunden vor dem Ende. Und dann war es klar, dass das Ganze am Ende nicht mehr reichen wird. Und dann ging das Spiel eben dann auch 5:3 aus. Somit war noch viel Betrieb in der Kölner Arena 2, ne? Kartenvorverkauf fürs dritte Spiel. Es dauerte ein bisschen was, bis man raus war. Es war gute Stimmung. Das Ding war für den nächsten Morgen natürlich direkt wieder ausverkauft. Und am Sonntag um 12 Uhr ging es dann los mit der entscheidenden Partie um die deutsche U20-Meisterschaft. Und wie das eben so ist, ich habe samstags auf dem Weg zurück noch mit dem Nils Kloppmann auf Twitter ein bisschen geschrieben. Und das, wer Jugend-Eishockey verfolgt, der kennt das. Es sind zwei Spiele, die gleichen Gegner, Samstagsabend, Sonntagsmorgens und es können zwei vollkommen unterschiedliche Partien bei rauskommen. Und so war es eben auch in dem Fall. Der Sonntag war eben nicht das Abbild des Samstags, sondern ich will nicht mal sagen, die Haie waren schlechter als samstags, aber die Berliner, die waren deutlich stärker als am Samstag.
Ja, ich selbst war ja nicht vor Ort, ich habe es ja dann nur per Stream gesehen, aber man hat Samstagabend schon nach dem Spiel gemerkt, also nachdem die Spieler der Eisbären dann auch Richtung Bus gegangen sind und vereinzelt noch bei ihren Familienmitgliedern und Freunden gestanden haben, die Reaktion vom Trainer sprach Bände. Also er kam raus, er hat die dann wirklich auch zusammengepfiffen, hat die alle zum Bus beordert, weil der Trainer, der war wirklich sauer nach der Niederlage am Samstag. Und man konnte schon so ein bisschen erahnen, dass da auf jeden Fall eine Reaktion kommen wird. Und ich würde jetzt nicht sagen, die Haie konnten Samstag nicht besser spielen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, die ersten 30 Minuten waren wirklich sehr, sehr gut. Danach ist das Ganze dann aber ja, doch deutlich abgeflacht, muss man sagen. Trotz alledem den Sieg souverän in meinen Augen nach Hause gebracht. Und am Sonntag, ja, es war von, man ging zwar, um es schon mal vorwegzugreifen, früh auch da 1-0 in Führung, aber man hatte nie so richtig das Gefühl, dass die Haie ins Spiel finden und dann den Stempel aufdrücken können, den sie halt am Samstag auch in den ersten 30 Minuten gebracht haben. Wie du gerade gesagt hast, die Berliner standen halt viel, viel besser und haben insgesamt auch besser gespielt als am Samstag.
Es war das erste Drittel, da lagen die Haie noch 1:0 vorne. In der dritten Minute durch Lasse Bach in Führung gegangen unter freundlicher Mithilfe des Berliner Torwarts, den die Scheibe ja so über die Schulter, über den Arm rüberrutscht und dann halt irgendwie reinfällt, weil der Schuss selbst war gar nicht mal so gefährlich. Und ich hatte Ende des Drittels, beziehungsweise in der Drittelpause, ja, dann auch Alexander Dück am Mikrofon, also den U18-Nationaltrainer, der sich da eben ein paar Spiele angeguckt hat für die bevorstehende WM. Ende April, ja, eben auch in Füssen unter anderem, also in Deutschland. Und ja, der sagte schon, als ich ihn gefragt habe, was würde er denn jetzt sagen, wenn er Trainer in der Kabine wäre, und hat da schon bei den Haien gesagt, nach vorne okay, aber hinten teilweise viel zu weit weg vom Mann. Und da
Ja,
konnte man
das ist
sich auch
so.
nach dem ersten Drittel eben schon bei Niklas Luhnemann bedanken, dass es die Führung für die Haie noch gab.
Ja, das ist ja genau das, was halt am Samstag auch schon so kurz nach Halbzeit dann aufgefallen ist, mir schön. Das hat es ja dann am Sonntag gnadenlos fortgeführt.
Ja. Wir gehen ins zweite Drittel. Die Berliner sitzen noch eine Strafe ab. Es gab also Überzahl noch zu Beginn des zweiten Drittels und die war gerade 10, 15 Sekunden vorbei. Da fiel dann der Ausgleich, eingeleitet eben von dem auf der Strafbank gesessenen vorher Kevin Handschuh. Und ich mache es jetzt mal beides in einem. Das 1:1 kurz nach Drittelanfang und das 2:1 Mitte des Drittels. Das waren quasi identische Tore. Scheibe auf der rechten Seite hoch zur blauen Linie gebracht. Einfach mal der Schlenzer Richtung Kasten. Und da fährt einer rein, hält die Kelle rein, trifft sie Lunemann ohne Chance. Und wirklich eine Kopie vom 1:1, das 2:1 dann da durch Georg Ginsburg. Also da merkte man schon, das war nicht unbeabsichtigt. Also es war genau so wahrscheinlich aufgezeichnet worden.
Ja, definitiv. Also das war klar sich, dass das wirklich so ein Setplay gewesen ist. Und aber auch da haben die Berliner halt ganz klar davon profitiert, dass die Haie in der Verteidigung viel zu weit von den Leuten weg waren, weil sowohl Ilja Fleischmann als auch Georg Ginsburg konnten halt frei vom Tor sich positionieren, die Kelle reinhalten, völlig unbedrängt. Und ja, Niklas Luhnemann war halt da ja hoffnungslos allein gelassen in dem Moment.
Macht los in dem Moment. Es fiel allerdings noch der Ausgleich im zweiten Drittel in Überzahl. Michael Bartoli erneut. Ja, Riaz Barbulis tut mir ein bisschen leid, aber bei den Gegentoren, die er gefressen hat an den beiden Tagen, da hat er wirklich bei einigen seiner Aktien halt mit dem Spiel, eben auch bei dem von Michael Bartoli zum 2:2.
Ja, alles in allem, so meine ich jetzt, hat er wirklich keine gute Figur gemacht.
Ja, also da geht im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr, muss wohl die Saison auch deutlich besser gespielt haben als jetzt in diesen beiden Partien, habe ich mir sagen lassen.
Na gut, okay.
Es ging mit 4 gegen 4 ins letzte Drittel und es waren keine 2 Minuten gespielt. Dann war es Kevin Handschuh selbst, der eben noch Vorbereiter war, der das 3:2 für die Eisbären Juniors gemacht hat in der 42. Minute. Und davon haben sich die Junghaie leider nicht mehr erholt. Also die Berliner haben das sehr klug gespielt danach, aus der Defensive heraus, selber immer mal wieder so ein paar Akzente gesetzt, aber an sich einfach sicher stehen, blaue Linie halten, das ist ihnen relativ häufig gelungen sogar. Letzte Möglichkeit war so ein bisschen für die Junghaie, als gute 4 Minuten vor dem Ende Georg Ginsburg wegen hohen Stock auf die Strafbank musste. Ich hätte mir in dem Moment vielleicht gewünscht, dass Patrick Strauch den Goalie zieht und all in geht. Hat er
Habe ich
leider
auch
nicht
gesagt.
gemacht. Haben auch einige in der Halle dann danach noch gesagt, nach dem Spiel. Hat er nicht gemacht. Es folgte dann eine Strafe gegen Michael Bartoli, 2:11 vor dem Ende. Und ja, die Berliner haben das gemacht, was Deutschland vor 4 Jahren bei Olympia nicht geschafft hat. Ein Überzahlspiel mit Führung im Rücken kurz vor dem Ende einfach ruhig zu Ende zu spielen. Und das war richtig abgezockt.
Ja, da stimme ich dir jetzt nur bedingt zu, denn ja, die Berliner konnten das wirklich relativ entspannt aufziehen, konnten immer die weiten Pässe spielen, aber die Junghaie waren noch so unfassbar passiv. Die haben ja nur passiv vorm Tor die Box aufgezogen und darauf gewartet, dass die Berliner irgendwas Richtung Tor machen. Und das habe ich halt null verstanden in dem Moment. Wir hatten halt bei besagtem Turnier das Problem, der Gegner ist halt aggressiv draufgegangen und hat sich dann die Scheibe geholt. Und das hätten die Jungheit, was hatten sie zu verlieren in dem Moment? Nichts. Sie lagen ja schon
richtig,
hinten.
Und
von daher habe ich null verstanden.
Ja, das war sehr passiv, wie gesagt, aber damit haben die Berliner natürlich, darauf willst du wahrscheinlich hinaus, viel leichteres Spiel gehabt, das
dann runterzuspielen. Ja, ne? Genau, ja. Richtig.
Also da gab es wirklich teilweise ein oder zwei Passoptionen, die Berliner hatten. Nichtsdestotrotz, am Ende hat man nochmal den Torwart rausgenommen, hat es riskiert, hatte sogar noch die Chance, so 6-7 Sekunden vor dem Ende, da gab es nochmal eine Riesenchance. In dem Zuge ist dann kurz danach Pascal Steck nochmal auf die Strafbank gegangen für die letzten 5 Sekunden, weil er da eben nochmal alles versucht hat und dann den Berliner etwas fester auf den Stock gehauen hat. Also Strafe konnte man auch geben. Damit war das Spiel natürlich gelaufen. Und die Berliner feierten ihre erste Meisterschaft im U20-Bereich. Möchte man fast auch nicht glauben. Aber so habe ich mir sagen lassen von Menschen, die das länger verfolgen als ich. Das ist tatsächlich so. Man kennt ja eigentlich nur die Jungadler als Serienmeister quasi. Und Markus, wie oft würdest du tippen, sind seit 2006 die Jungadler nicht Meister geworden?
Ach du meine Güte. Boah, seit 2006
die Jungadler. Wir machen es einfacher. Seitdem es die DNL gibt, seit 2000. Wie oft sind die Jungadler nicht Meister geworden? Corona-bedingte Nicht-Ausgespieltheit der Meisterschaft außen vor.
Oh Gott, ey. Wie oft sind die Jungadler nicht Meister geworden seit 2000?
Seit 2000.
So, okay, einmal können wir ja fix festhalten, das war 2006, 2007.
Richtig.
Da waren es ja die Junghaie.
Richtig.
Boah, jetzt. Ich würde sagen, zweimal.
Das zweite Mal, dass sie nicht Meister geworden sind, war die Saison 2010, 2011. Da ist der EV Landshut Meister geworden. Ansonsten, und natürlich, wenn wir zurückgehen bis 2000, wie wir gesagt haben, in der ersten Saison, da war es der SC Riesersee.
Okay, also dreimal.
Dreimal, richtig. Und jetzt ist es das vierte Mal und Berlin zum ersten Mal. Den Kölner Kader von 2006, 2007, den kennt man so ein bisschen. Da weiß man, ja, außer Pielmeier und Oblinger ist da nicht so ganz so viel bei rumgekommen.
Ja.
So, vielleicht noch Norman Hauner, den man da noch nennen kann. Was denkst du denn, welche Spieler man aus dem 10-11er-Kader der Landshuter man noch kennt?
Boah, 2011? 2010, 2011 EV Landshut.
Ja, ohne zu gucken. Aber ich kann dir sagen, einer davon spielt momentan in Köln. Und ich glaube, fast alle anderen haben, die DL spielen, haben in der Zeit mal in Köln gespielt.
Ach du heiliges Bisschen. Oh Gott. 2011.
Soll ich dir sagen, wen man da davon kennt?
Komm, lass mich jetzt wenigstens mitgucken. Ich gucke jetzt, warte mal eben.
Ich schicke dir gerade den Link, das kann ich ja hier im...
Ja, ich habe ihn schon.
Ja, also ich fange mal in der Verteidigung an, da gibt es Fabio Wagner, aktuell Kapitän in Ingolstadt.
Nee, ich habe es doch nicht, warte mal.
Ja, warte, dann komm, kriegst du ihn hier.
Verdammt.
Moment. So, da ist er, bitteschön. Also ich fange an mit Fabio Wagner in der Verteidigung, wie gesagt, Kapitän Ingolstadt inzwischen. Dann gibt es im Sturm David Elsner, Nico Kremmer, Fabio Vohl und natürlich Sebastian.
Oh, Gottchen. Super.
Das sind die Spieler, die man aus dem Kader noch kennt, der eben 2011 Meister geworden ist.
Ach du meine Güte, okay. Ja, mag man sich gar nicht vorstellen.
Und jetzt würde ich fast sagen, sind wir noch mal ganz alt und gucken mal in den Riesersee-Kader von 2000.
Von 2000. Ach, meine
Güte. Genau, da gab es unter anderem Stefan Schauer, auch bei den Haien. Da gab es einen Martin Hinterstocker, einen Markus King, danach auch bei den Haien. Da gab es einen Uli Maurer und einen Christoph Milischko, auch irgendwann bei den Haien. Also was das angeht, haben alle, die es in der DEL mal zu was gebracht haben, irgendwann oder fast alle irgendwann mal eine Haie-Vergangenheit, wenn sie als Nicht-Adler deutscher Meister im U-Bereich geworden sind.
Das ist schon Wahnsinn. Also.
Wer sich gerne die Kader angucken möchte von den Adler Mannheim in den Jahren, in denen sie es nicht geworden sind, da fragt man sich immer, warum sind sie es nicht geworden?
Also aber das ist... An sich selbst gescheitert, ganz klar.
Das ist an sich selbst gescheitert, genau. Das ist für wann anders. Ich sag mal nur so zwei, drei Namen aus dem Kader der Jungadler bei der Niederlage gegen die Haie.
Oh, warte, Moment. Jetzt,
kriegst du die wenigstens so hin?
Warte, Moment, das kriege ich hin. Warte, Sekunde. Moment, lass mich kurz. Verdammt, jetzt will mich hier mein Internet ein bisschen schockieren. Ja, hier gucken. Also, Haie Kader haben wir, ja. So, lass kurz überlegen. So, 2006, 2007. Im Tor war doch Felix Brückmann.
Felix Brückmann, richtig.
Ah, cool, wie ist die denn schon mal? Okay, wie kriege ich den noch zusammen? War Dennis Reul dabei?
Dennis Reul war dabei.
Ah, Strike. So, was haben wir denn noch anzubieten? Wer könnte ja noch dabei gewesen sein?
Oh Gott. Marco Nowak war dabei.
War David Wolf dabei?
David Wolf war dabei.
Plachter
war dabei.
Ah, schön. Hier, Flake.
Jerome Flake war dabei. Zwei hätte ich jetzt noch für dich.
Zwei, lass überlegen.
Zwei. Wir haben darüber gesprochen, es gibt einen Spieler, der nie DNL-Meister geworden ist, weil er das eine Jahr, als die Jungheim-Meister geworden sind, bei Mannheim gespielt hat und danach zurückgekommen ist nach Köln. Marcel Ohmann.
Ja, danke.
Marcel Ohmann und last but not least, da gibt es noch einen, der ist gestern abgestiegen.
Laurin Braun.
Und das war die Mannschaft, gegen die Kölner Junghaie damals gewonnen haben. So, schließen wir das. Dieses Jahr sind es die Eisbären geworden. Herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Wie gesagt, in einer sehr gut geführten dritten Partie von den Eisbären Juniors, muss man ganz klar sagen, das war dann am Ende wirklich verdient. Und jetzt kommen wir, nachdem wir das hinter uns gelassen haben, kommen wir zum folgenden DEL-Wochenende. Es stehen noch zwei Spieltage an und wie gesagt, wir gucken auf Platz 10 bis 14. Auf 10 die Haie, auf 11 Augsburg, auf 12 Bietigheim, auf 13 Iserlohn und auf 14 Schwenningen. Diese Teams haben alle miteinander, die können an diesem letzten Wochenende noch Zehnter werden. Wenn alles gut läuft.
Ja.
Wir fangen mal beim letzten an, also aus dieser Reihe, bei Bietigheim. Bei Schwenningen, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, Bietigheim.
Bei Schwenningen. Schwenningen muss natürlich beide Spiele gewinnen, logischerweise. Die haben die wenigsten Punkte, die sind am abgeschlagensten, müssen volle 6 Punkte holen. Und dann darf es in der Partie Bietigheim gegen Köln keinen klaren Sieger geben. Und es muss in Verlängerung oder Overtime an Bietigheim gehen. Aber ansonsten darf keins der anderen Teams in irgendeiner Partie noch weiter Punkte holen. Das heißt, Iserlohn beide verlieren, Bietigheim das zweite verlieren, Augsburg beide verlieren und die Haie mit maximal einem Punkt beide verlieren.
Können wir jetzt auch sagen, Schwenningen spielt am Freitag, also morgen in Ingolstadt und am Sonntag zu Hause gegen Nürnberg.
Es ist nicht verkehrt. Es ist auf jeden Fall machbar, glaube ich. ist die Frage, inwieweit das noch geht. Ingolstadt möchte vielleicht noch Platz 4 zementieren, will vielleicht noch einen letzten Angriff auf Platz 7 zementieren, letzten Angriff auf Platz 6 starten, muss man mal sehen. Bei Iserlohn ist das Spielchen relativ ähnlich. Iserlohn muss die vollen 6 Punkte holen und keins der Teams davor, also Bietigheim, Augsburg und die Haie, dürfen mehr als 3 Punkte an diesem Wochenende holen.
Soll ich ehrlich sein?
Das ist realistisch.
Ja, vor allem bei den Gegnern. Morgen zu Hause gegen die gestern abgestiegenen Krefeld-Pinguine und am Sonntag in München.
Für die es um nichts gehen könnte, richtig.
Richtig.
Ja, das sind die beiden Spiele von Iserlohn. Dann kommen wir zu Bietigheim. Bietigheim, 1 Punkt hinter den Haien, gleiche Spielanzahl. Heißt, man müsste 1 Punkt mehr holen an diesem Wochenende als die Haie, nein, beziehungsweise 2 Punkte mehr holen, weil die Tordifferenz zugunsten der Haie ist. Und Augsburg dürfte nicht mehr punkten als man selbst. Weil das ist ja 1,26 zu 1,259 der Abstand zwischen den beiden gerade.
Ja, und da können wir festhalten, Bietigheim hat halt morgen das Heimspiel gegen die Haie und dann reist Bietigheim am Sonntag nach Berlin, für die es definitiv schon um nichts mehr geht.
Um gar nichts mehr geht, ja. Kommen wir zu Augsburg. Augsburg knapp hinter den Haien. Man muss im Prinzip mehr Punkte holen als die Haie und ich glaube, es sind 2 Punkte, die man mehr holen muss. Also ich glaube, die Haie dürfen maximal 4 holen oder waren es 3? Helf mir kurz auf die Sprünge.
4.
Warte, das rechne ich jetzt nochmal schnell aus. Das will ich jetzt aber auch genau haben.
Also nach gestern Abend meine ich eigentlich, es waren 4, hätte ich ausgerechnet, aber ich kann mich auch vertan haben.
So, wenn die Haie 4 Punkte holen, sind sie bei 73. Durch 56 stehen wir bei 1,3035, tralala. Und Augsburg spielt nur 52 Spiele. Heißt, sie müssten 68 Punkte holen, müssten 5 holen, wenn die Haie 4 machen.
Ja,
also ja, wenn die Haie 4 machen, ja, kann Augsburg, genau, die Haie müssen mehr als 4 Punkte machen. Und Augsburg muss eben mehr Punkte als die Haie holen.
Ja, und Augsburg hat morgen das Duell in Nürnberg vor der Brust und dann am Sonntag das Heimspiel gegen Düsseldorf. Ja.
Ja, wo die DEG zeigen kann, ob sie Bock hat auf ein Duell 7. gegen 10. mit den Haien, weil dafür müsste die DEG beide Spiele gewinnen und Glück haben. Oh. Oder ob sie die Haie nicht in den Playoffs haben wollen, dann schenkt man eben am Sonntag gnadenlos ab.
Tube, ehrliche Frage.
Ja.
Keine Pre-Playoffs oder gegen die Düsseldorfer EG im Duell 7. gegen 10. ausscheiden? Was dir lieber?
Boah, das ist eine Arschfrage, ne?
Ich weiß. Ich habe mir gedacht, ich ich zahle es dir mal heim, habe ich mir. Ich habe gedacht, heute ist der ideale Zeitpunkt dafür.
Würden wir scheitern mit großem Kampf oder sang- und klanglos?
du hast die Saison auch gesehen, ne? Und
wir haben auch in Düsseldorf schon gewonnen.
Wir haben auch schon in Düsseldorf gewonnen, ja.
Du darfst nicht vergessen, und da kommen wir zu dem Punkt, in dieser Best-of-Three-Serie spielt das erste Spiel zu Hause der tiefer Platzierte. Und das ist ein Riesenvorteil für den tiefer Platzierten.
Und jetzt gebe ich dir noch einen Punkt mit. Da hat Uwe Krupp ja gestern gesagt, es stehen ihm alle Spieler zur Verfügung.
Ja.
Voller Kader also.
Voller Kader. Da weißt du auch, die zuletzt nicht gespielt haben, werden auch wahrscheinlich weiterhin nicht spielen.
Wahrscheinlich.
Also von daher, es wird sich vermutlich nicht viel ändern am Kader zu den letzten Spielen. Aber Pre-Playoffs, ja, wenn wir gegen Düsseldorf einen ordentlichen Kampf liefern. Wenn wir gegen Düsseldorf 0-5 untergehen, dann war es verschenkte Zeit, sind wir ganz ehrlich. Dann hätte man es besser gelassen, aber da fragt niemand nach. Und ganz ehrlich, es sind jetzt schon für Sonntag 12.500 Tickets verkauft. Sollte da am Ende stehen, wir spielen 2 Tage später ein Playoff-Derby gegen Düsseldorf, dann wird die Arena auch am Dienstag mit Sicherheit mit derselben Anzahl von Zuschauern voll.
Würde ich sogar sagen, da geht die Zahl sogar noch höher. Selbst Dienstagabend würde ich dann gnadenlos sagen, 15.000 oder so, wenn ich nicht da bin.
Ne? Aber trotzdem, also da werden mindestens diese 12.500 eben auch werden. Und von daher, ja, doch, Pre-Playoffs und gegen Düsseldorf ausscheiden, ist vielleicht dann, auch wenn es hart ist, aber das ist wahrscheinlich eine Option, mit der man dann leben kann, leben muss. Und wie oft habe ich es jetzt schon gelesen, die Haie haben es dieses Jahr nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Ja, man hat die zweite Hälfte der Saison relativ scheiße gespielt. Man hat aber auch in der ersten Hälfte der Saison relativ gut gespielt, teilweise zwar ein bisschen Glück gehabt, aber hey, das Glück ist mit den Tüchtigen. Und das darf man nicht vergessen, sollten die Haie Zehnter werden am Sonntag, dann gab es 5 Teams in dieser Saison, die einfach noch schlechter waren. Egal auf welche Weise.
Das ist eine Aussage, gut.
Und von daher, ja, ich nehme auch Nürnberg, ich nehme auch Ingolstadt, ich nehme auch Bremerhaven zur Not, also Pre-Playoffs, klar, gegen Düsseldorf wäre nochmal was ganz Feines, aber das werden wir uns dann am Ende, wenn wir Zehnter werden, mit Sicherheit nicht aussuchen können.
Das ist richtig. Das
aber jetzt haben wir diese ganzen Szenarien durchgespielt, müssen wir natürlich für die Haie nochmal am Ende sagen, ganz klar, man muss mindestens genauso viele Punkte holen wie Bietigheim und mindestens genauso viele Punkte holen, beziehungsweise es geht auch, glaube ich, ein Punkt weniger als Augsburg an diesem Wochenende, dann ist man mit dabei, es sei denn, man holt nur einen Punkt und Bietigheim die 2 und Schwenningen kommt dann von ganz unten, wie wir das schon mal gesagt haben, oder man verliert beide und Iserlohn kommt. Aber ein Sieg für die Haie, dann kann man schon mal Iserlohn und Schwenningen so ziemlich eliminieren aus der Liste.
Vollkommen richtig.
Markus, was ist das wahrscheinlichste Szenario für Platz 10?
Ganz ehrlich, beide Spiele gewinnen.
Nee, ich meine, welches von diesen Szenarien, die wir gerade durchgegangen haben, für welches Team?
Ach so, das für welches Team? Ganz schwierig, weil also Bietigheim hat jetzt, glaube ich, die letzten 4 Spiele nicht gewonnen.
Ja.
Die haben gerade eher so eine Abwärtsspirale.
Wollen wir auch wieder von unten anfangen? Schwenningen? Realistisch, ja oder nein?
Glaube ich nicht. Also Schwenningen,
nein. Zu viele Wenn und Aber.
Zu viele Variablen drin.
Rechnerisch noch möglich, praktisch sehr schwer. Wie gesagt, zumal es bei Bietigheim gegen Köln wirklich nach über 60 Minuten einen Sieger Bietigheim geben muss. Und das ist ein feststehendes Ergebnis, das eintreffen muss, damit Schwenningen es überhaupt schaffen kann.
Ja,
da gibt es keine Alternative zu holen. Die Haie 2 Punkte, ist Schwenningen raus, holt Bietigheim 3 Punkte, ist Schwenningen auch schon weg, weil sie an einem von beiden nicht mehr vorbeikommen werden. So Iserlohn schön. Hast du eben schon gesagt, das hältst du für gar nicht so unrealistisch.
Ja.
Der Kollege Handschuh auf Facebook hat es als das Wunder von Iserlohn betitelt und hat diese schöne Tabelle gemacht, die ich dir eben gezeigt habe.
Ja, habe ich gesehen, sehr schön. Das ist schon, ja, ist schon gut.
Ich würde jetzt Augsburg einmal vorziehen. Schwierig, weil auch Augsburg aufgrund der so wenigen Spiele sehr auf die anderen Partien angewiesen ist. Und auch bei selbst mindestens 4 Punkten ist es nicht sicher, dass man es schafft. Und bei Köln und Bietigheim, stell mir die Frage morgen Abend um 22 Uhr nochmal.
Also
der Sieger der Partie hat unfassbar gute Chancen.
So, und das ist das, worauf ich eigentlich im Endeffekt hinaus wollte. Weil, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz Augsburg angucken, die haben, glaube ich, auch aus den letzten 5-4 verloren. Und Augsburg gegen Nürnberg ist eigentlich immer, ja, es ist immer ein enges Duell und es geht mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Ich glaube, von den letzten 2 Spielen hat immer die Heimmannschaft den deutlichen Sieg eingefahren. Es ist nun mal Derby, muss man sagen, und da kann alles passieren, aber ich gehe mal davon aus, dass Nürnberg gegen Augsburg gewinnen wird. Ob jetzt nach Overtime oder in der regulären Spielzeit, das ist jetzt mal dahingestellt. Würde aber im Endeffekt sagen, der Gewinner des Spiels, Bietigheim gegen Haie, kommt am Ende auf Platz 10.
Oder muss ich mit den Iserlohn Roosters zuschlagen, deinen Aussagen nach?
Ja, ich hoffe ja irgendwo immer noch, dass die Münchner das Sonntag nicht ganz so schleifen lassen. Bei Krefeld morgen, da braucht man nicht drüber reden, für Isar, da kann sich Isar nur selbst ein Bein stellen und das bezweifle ich mal ganz stark, dass sich da ein Bein stellen werden. Gibt ja auch keinen Grund dafür. Wenn ja bald ausspielen jetzt ohne Druck. Von daher, Nee, ich bleib dabei. Also der Sieger des Spiels Bietigheim gegen Haie kommt am Ende auf Platz 10.
Kommt am Ende auf Platz 10. So sagt es der Markus. Und was der Markus auch gesagt hat, war, als wir gesprochen haben, und zwar war das Ende der Olympiapause, müsste das gewesen sein, vor dem Beginn der Spiele der Haie gegen Red Bull München und so weiter und so fort. Oder hatten wir, wann hatten wir denn gesprochen? Das war das vor Iserlohn war das, ne? Zum Beginn des März, die letzten 8 Partien, ne?
Punktetipps, ja.
Ja, Punkte, weil erst war vor dem 1. März, genau, richtig. Ja. Punktetipps. Der Markus hat gesagt, die Haie holen 8 Punkte und es sind bisher 8, 9, 10 schon geworden. Das heißt, die Haie sind schon 2 über Soll bei Markus. Ich habe gesagt, sie holen 10 Punkte, bei mir sind sie im Soll. Also meiner Rechnung nach kommen die Haie nicht in die Playoffs.
Ja, meiner ja auch nicht.
Ja gut, aber deine ist ja schon durch. Meine ist wenigstens noch valide gerade.
Schon überperformt. Also ja, da kann man halt sehen. Ne? Ich habe ja keine Ahnung.
Mit dieser ganzen theoretischen Rechnerei lassen wir euch jetzt für das Wochenende alleine. Ich werde tatsächlich, also ich weiß, du, Markus, du wirst es gucken. Ich bin tatsächlich unterwegs. Ich werde keins der beiden Spiele gucken. Sollten wir also nächste Woche über Pre-Playoffs reden können, dann sprechen wir wahrscheinlich nur über die Pre-Playoff-Partie, die bis dahin gelaufen ist und über nichts anderes, weil ich bin das Wochenende in Berlin. Das war ja eigentlich ein nicht angesetztes Spielwochenende. Das ist ja irgendwann nur eine Woche nach hinten verschoben worden. Das kollidiert dann etwas mit meinen Plänen. Also habt die theoretische Rechnerei im Kopf. Denkt an die Worte von Markus, denkt an die Worte von mir. Es ist alles drin, es ist alles möglich. So und so und so und so kann das alles noch aussehen. Und wenn ihr da mit uns drüber diskutieren wollt, könnt ihr das gerne auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter unter sharkbite-pod oder eben sharkbitepod@gmail.com per E-Mail das Ganze an uns. Markus, letzte Worte oder bist du heute rundum glücklich?
Ich bin immer rundum glücklich.
Und hast trotzdem
besonders
keine
letzten Worte. Besonders im Podcast.
Und hast trotzdem keine letzten Worte.
Letzte Worte haben wir mal etwas von, wir haben mal Abschied und so und die Saison ist ja noch nicht vorbei. Von daher kann ich nur sagen, allen, die jetzt zugehört haben, ein schönes letztes reguläres Wochenende und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinführen wird.
Ja, ob wir nächste Woche über die Saisonwette sprechen endlich mal oder nicht. Das
Wochenende,
das kommt auch noch auf uns zu, genau. Oder eben, ob wir letzte Woche schon in die Saisonabschlussgespräche gehen oder ob wir Pre-Playoffs gegen Düsseldorf spielen. In Stand jetzt haben wir Spoiler-Alarm, Donnerstagabend, 21 Uhr. So, 24, 48, 60, 14.30 Uhr fangen alle Spiele an. Ne? Das heißt 65, so in 70 Stunden ungefähr. Ein bisschen weniger, 69 vielleicht. Sind wir alle viel klüger und wissen, wo die Reise hingeht? In diesem Sinne, schönen Abend euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.